Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin mir nicht ganz sicher, ist das Mikrofon eingeschaltet? Hört man mich? Ich höre mich nämlich immer. Liebe Schwestern und Brüder, in der Apostelgeschichte, da wird uns berichtet, wie sich das Evangelium ausgebreitet hat, wie sich die ersten Gemeinden von Christen gebildet hatten. Und man konnte am Anfang gleich feststellen, da haben sich zwei Schwerpunkte herausgebildet. Das eine war ein Schwerpunkt im jüdischen Stammland in der Hauptstadt Jerusalem. Das war die Mission unter den Juden in der Diaspora. Und dann aber auch die Mission unter den Nichtjuden. Und obwohl er ja heute mit seinen eigenen oder heuer mit seinen eigenen Briefen schon sehr häufig in den Gottesdiensten zur Sprache kam, es ist Paulus, der sich die Mission unter den Nichtjuden auf die Fahne geschrieben hatte. Zuerst in Kleinasien, in der heutigen Türkei, und dann dieser große, große Schritt von einem Kontinent zum anderen rüber zu uns, nach Europa. Und Philippi war dann die erste Stadt in Europa, in der es eine christliche Gemeinde gab, von Paulus auf der zweiten Missionsreise gegründet. Als später dann die Berichte über die Gemeindegründung aufgeschrieben wurden und uns dann als Apostelgeschichte überliefert wurde, da war es den damals eben ersten europäischen Christen wichtig, wer denn die Protagonisten waren. Wer waren die Ersten, die das Evangelium angenommen hatten, die sich zum christlichen Glauben bekannt hatten? Und ich denke mal, man war in Philippi auch stolz auf diese ersten beiden, die der Stadt, die erste christliche Gemeinde und die Keimzelle beschert haben und die aber auch in der Stadt eine jeweils nicht ganz unbekannte Rolle spielten. Das eine war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, da schau an, gab es damals schon, namens Lydia. Und das andere war ein namentlich nicht genannter, man würde heute sagen, leitender Vollzugsbeamter, nämlich der Leiter des örtlichen Gefängnisses. Beide wurden bekehrt, so wie wir das heute bezeichnen. Und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Bei Lydia, da waren es die Worte des Paulus, der am Sabbat am Fluss Gangites außerhalb der Stadt diese Frauen traf. Hatten die Juden in der Diaspora keine Synagoge, dann trafen sie sich eben dort, wo es Wasser gab, für die rituellen Reinigungen. Lydia, sie wird als gottesfürchtig bezeichnet, kam aus Kleinasien und hatte schon Kontakt mit dem Judentum. Also diese Gottesfürchtigen, die gingen zum Synagogengottesdienst und hielten teilweise das Mosegesetz ein, obwohl sie eigentlich nicht Juden im Vollsinn waren. Das war so, wie wir es uns heute auch noch in vielerlei Weise vorstellen und wie es geschieht. Man kommt miteinander ins Gespräch, man überzeugt sich und dann kommt Bewegung ins Leben. Beim Gefängnischef war die Bekehrung allerdings deutlich dramatischer. Und ich lese jetzt mal vor, wie es in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel aufgeschrieben wurde. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinigen sogleich taufen. Und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Als es aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Amtsdiener und ließen sagen: Lass diese Männer frei. Liebe Schwestern und Brüder, gehen wir noch mal einen Takt zurück. Warum sind Paulus und Silas überhaupt ins Gefängnis gekommen? Also, Paulus und sein Missionskollege, sie würden nach heutiger Bezeichnung wegen Geschäftsschädigung angeklagt worden sein. Es gab nämlich eine Angestellte, die ihrem Arbeitgeber ziemliche Gewinne erbrachte, dadurch, dass sie sich als Wahrsagerin betätigte. Und als sie hinter Paulus und Silas herlief und die beiden als Diener des höchsten Gottes bezeichnete, da trieb Paulus den Geist aus, der diese Frau besessen hatte. Und sie verstummte. Und vorbei war es mit der gewinnbringenden Weissagerei. Sehr, sehr zum Nachteil des Arbeitgebers. Und er hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als Paulus und Silas vorm Stadtrichter zu verklagen, sie verurteilen zu lassen, und so landeten die beiden im Gefängnis. Und wenn man sich das so vorstellt, das innerste Gefängnis, naja, das war zur damaligen Zeit meistens ein tief in die Erde gegrabenes oder in den Felsen geschlagenes Loch. Und damit sie dort auch wirklich nicht raus können, kamen sie auch noch in den Block, sprich Fußfesseln. Und da war die Lage alles andere als rosig. Da unten war es finster, da war es eng, man konnte sich nicht bewegen. Wenn man da mal landet, ich meine, vielleicht waren Sie ja mal in den Nürnberger Lochgefängnissen und haben sich das mal angeguckt. Keine Luft, kein Licht, oftmals keine Hoffnung. Aber Paulus und Silas, die ließen die Hoffnung nicht fahren. Um Mitternacht beteten die beiden laut und lobten Gott. Wie mag das auf die anderen Gefangenen gewirkt haben? Ich vermute mal ziemlich komisch. In einem Gefängnis der damaligen Zeit, das ja mit unserem heutigen Strafvollzug sicherlich nicht zu vergleichen ist, da wurde in der Regel geweint, gezittert und gezagt. Und Paulus und Silas, sie beten laut und singen Loblieder auf Gott. Und dann passiert dieses Erdbeben, mitten in der Nacht. Nicht so stark, dass das Gefängnis alle Insassen beim Zusammenstürzen unter sich begräbt, aber auch nicht so schwach, dass überhaupt nichts geschieht. Genau richtig dosiert, dass sämtliche Türen dieses Gefängnisses aufspringen und dass alle Halterungen für die Ketten der Gefangenen aus der Mauer springen. Und dann wird der Gefängnischef wach. Und da sieht man, in welchen Nöten und auch in welchen Zwickmühlen Vollzugsbeamte manchmal stecken. Er ist für die Sicherheit und für das Vorhandensein der Gefangenen verantwortlich. Und als er meint, die sind entflohen, da denkt er an Selbstmord. Hört aber ihre Stimmen und geht mit der Lampe in der Hand hinein ins Gefängnis, hinunter ins Loch. Und da sitzen die beiden ganz freundlich, für ihn völlig unerwartet, und machen keinerlei Anstalten, dieses unerfreuliche Gefängnis zu verlassen. Der zweite Schock für den Gefängnischef an dieser Nacht. Der erste, das Singen von religiösen Liedern mitten in der Nacht. Und dann, nach dem Erdbeben, freiwillig im Knast bleiben, obwohl die Fluchtmöglichkeit bestanden hat. Nun, ich gehe mal davon aus, dass auch dieser Gefängnisaufseher von dem kleinen Aufruhr gehört hatte, den die Frauen berichtet hatten, als sie Paulus und Silas an dem Fluss begegnet waren. Und so fragt er nach der Möglichkeit der persönlichen Rettung. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass man sich gerade in Philippi dieses Frage- und Antwortspiel in der Zukunft dann immer wieder erzählt hat. Weil bei den meisten anderen, da ist ja dieses Zuwachsen zur christlichen Gemeinde in der Regel deutlich weniger spektakulär abgelaufen. Waren stille Bekehrungen. Aber alles war allen gemeinsam. Es waren nicht Erdbeben oder die Gespräche, die die Zugehörigkeit zur Gemeinde brachten. Es wurde bei allen durch die Taufe dokumentiert. Und vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, in unserem Text heißt es nicht, der Gefängnisaufseher ließ sich überzeugen und dann taufen. Oder Lydia ließ sich überzeugen und dann taufen. Es war nicht die Entscheidung und der Weg Einzelner, sondern es wurde immer alle, die zu ihnen gehörten, mitgetauft. Es war also ein Familienereignis. Nachdem sie das Wort des Herrn gehört hatten und angenommen hatten, wurden sie mit den ihrigen getauft. Das ist gar kein so unwichtiger Aspekt. Das Christentum, die Entwicklung unserer Gemeinden, sie hat sich aus den Familien heraus entwickelt. Paulus und Silas sagten dem Gefängnisbeamten, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig werden. Aber was ist in den vergangenen 2000 Jahren jetzt passiert? Unsere Kirche hat sich mehr und mehr zu einer Versammlung von Singles entwickelt. Als die Aufklärung deutlich gemacht hat, Glaube und Religion, das ist Privatsache, da hat sich dann eine Entwicklung verstetigt, die wie ein Riss auch durch Familien geht. Der eine glaubt, der andere nicht. Der eine geht zum Gottesdienst, der andere zum Fußball. Familien sind eigentlich fast nur in den Kirchen zu finden, wenn es Familiengottesdienste gibt. Wenn wir da noch mal einen Takt zurückgucken. Bei beiden, bei Lydia und dem Aufseher, beginnt nach dem Bericht der Apostelgeschichte der gemeinsame Glaubensweg damit, dass eben die Familiengemeinschaft dazugehört. Lydia drängt Paulus und Silas, dass sie zu ihr ins Haus kommen. Der Gefängnisaufseher deckt sogar höchstpersönlich den Tisch und freut sich über den Besuch der beiden, die ihn zum christlichen Glauben gebracht hatten. Und wenn ich dann wieder in unsere kirchliche Wirklichkeit gucke, wie viele, auch Kollegen, haben dann große Probleme mit den Hausbesuchen, wo es doch in der Bibel schon steht, dass man sich zueinander begibt, dass man sich gegenseitig besucht. Und welche Entwicklung haben wir da hinter uns gebracht? Vor einiger Zeit flatterte mir eine Einladung zu einem Seminar ins Haus für Pfarrer und Mitarbeiter im Hausbesuchsdienst. Da hätten mich dann Fachleute unterrichten sollen, wie ich das zu unternehmen hätte. Und diese Fachleute hätten es etwa nicht aus der Bibel gelernt, sondern von Werbefachleuten. So stand es in der Ausschreibung. Mir ist übel geworden, sage ich ganz ehrlich. Weil dann merke ich, wie weit sich unsere Kirche eigentlich von dem Natürlichen und Normalen entfernt hat. Menschliche Kontakte, ein sich gegenseitiges Besuchen, ein Anteil nehmen am Leben und Schicksal der Mitchristen, das wird auf die Seite geschoben. Und der Hausbesuch findet dann nur noch statt unter der Maßgabe einer Werbestrategie oder von Fundraising, nur durch den Fachmann. Ich gehe ja selten an die Decke, aber da bin ich an die Decke gegangen, weil ich habe selten erlebt, dass der Begriff christlicher Gemeinde dermaßen gründlich missverstanden wurde und dazu noch von einer kirchlichen Fortbildungsbehörde. Freilich, ich gebe ja zu, es wird nicht immer einfach. Dadurch, dass an vielen Stellen unsere Gesellschaft vereinzelt und auch dieser Wunsch nach Vereinzelung immer größer wird, wird manch einer den Besuch auch als Belästigung empfinden. Aber ich darf doch nicht auf dem Hintergrund einer Werbestrategie dorthin gehen. Was mir in unserem Text noch aufgefallen ist, was uns auch manchmal abgeht, das hängt mit der Strahlkraft des Glaubens zusammen oder nicht. Wirken wir nach draußen oder wirken wir nicht? Wir haben über viele Jahre hinweg auch bei den Veränderungen, Sparmaßnahmen, was weiß ich alles, eine Melodie gelernt, die ziemlich jämmerlich klingt. In den letzten 20 Jahren, da war es in unserer Kirche ja mehr oder minder zum guten Ton gehörig, dass man jammert. Von den Kanzeln runter und untereinander. Und man hat etwas vergessen, was uns Paulus und Silas in dieser Gefängnissituation eigentlich vorgelebt haben. Das Lob Gottes, das gehört dazu, nicht das Jammern. Sie taten es sogar im Gefängnis. Nicht als Klagelied über die schlimme Situation, sondern als ein Rufen zu dem Gott, der in jeder Notlage helfen kann und will. Das würde ich mir wünschen, dass wir diese Melodien wieder häufiger singen. In unserem Gesangbuch, da gibt es viele Lieder des Dankes und des Lobes. Einige haben wir schon gesungen, nachher werden wir das Bekannteste auch noch singen. Aber ein Wort möchte ich nur mitgeben, das auch im Gesangbuch in den Zwischentexten steht, von einem indischen Christen. Das sagt ganz einfach, der Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Und wenn er singt, dann bleibt er nicht alleine. Dann kommen andere dazu, um mit ihm gemeinsam zu singen. Und wenn wir solche Vögel sind, dann entsteht immer und immer wieder neue Kirche. Dann geben wir das weiter, was unser Herz bewegt. So wie Paulus und Silas damals. Wenn auch nicht so spektakulär, aber es geschieht auch heute. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.